CF Podcast. Genau mein Fall. Spannendes und Aktuelles aus der Welt der Rechtsprechung.
Herzlich willkommen zu CF Podcast Genau mein Fall. Mein Name ist Michel Kaminski und mir gegenüber sitzt mein Kollege Reinhard Fischer. Wir beschäftigen uns mit Entscheidungen aus dem Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes und so tun wir das auch heute wieder. Normalerweise weiß dabei der eine nicht, was der andere für einen Fall mitgebracht hat. Und wir wollen ja ehrlich sein, haben wir eben besprochen, heute ist dies nicht wirklich der Fall. Ich weiß nämlich, dass wir aus aktuellem Anlass noch einmal über Fälle sprechen wollen, über die wir schon ein- oder zweimal gesprochen haben. Ich habe trotzdem versucht, mich nicht im Detail vorzubereiten. Also ich kenne das Ergebnis, ich kenne aber die Urteilsgründe nicht. Insofern denke ich, dass ich die Rolle oder der Rolle des Unwissenden zumindest noch anteilig gerecht werde. Aber die Ehre zu verraten, um welchen Fall bzw. welche Fälle es genau geht, möchte ich dir aber trotzdem nicht nehmen, sondern das darfst du verraten.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einleitung. Ja, in der Tat, heute haben wir uns mal ein bisschen vorberaten und schon einmal kurz miteinander besprochen, dass wir diesen Fall heute aufgreifen wollen, weil er jetzt vom BGH entschieden wurde. Und wir haben die Fallkonstellation, die hatten wir schon zweimal aufgegriffen. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, wer vielleicht vorher die vorherige Folge nochmal hören will. Das war erstmal die Folge 12, als wir uns mit einer Entscheidung des Landgerichts Köln befasst haben. Und dann sind wir in der Folge 15 am Anfang nochmal auf diese Konstellation zurückgekehrt, weil das Landgericht Düsseldorf eine ähnliche Fallkonstellation entschieden hat. Jetzt weiß vielleicht der ein oder andere schon, der eingefleischten Zuhörer, worum es hier gehen könnte. Es geht nämlich um diesen sehr praxisrelevanten Fall, also Stichwort Fototapete. Ja, wo, also ich rekonstruiere nochmal.
Genau,
also
vielleicht noch ein kurzes Recap, wie es war.
Genau, weil also es gibt mit dem gleichen Fotografen gibt es, oder demselben Fotografen, sagt man ja, glaube ich, gibt es diverse Gerichtsverfahren. Und auch diese BGH-Fälle waren, glaube ich, auch nochmal andere Fälle als zumindest vom Landgericht Köln, aber ich glaube auch vom Landgericht Düsseldorf. Aber die Konstellationen sind in allen Fällen doch sehr, sehr ähnlich. Und zwar geht es darum, dass der Fotograf seine Lichtbilder als Fototapete vermarktet. Das läuft über ein mit entsprechenden Befugnissen ausgestattetes Unternehmen, das, glaube ich, auch in ursprünglicher Initiative durch den Fotografen auch gegründet wurde. Da bin ich aber jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich meine, da bestand auch ein Zusammenhang. Und dann wird halt durch dieses Unternehmen eine Fototapete in den Markt verkauft. Der Käufer kauft die Tapete und bringt die, wie es ja üblich ist für Tapeten, in seinen Räumlichkeiten an. Und dann war es jeweils passiert, dass von diesen Räumlichkeiten Fotos oder Videos erstellt worden sind und dieses Foto- und Bildmaterial dann zur Bewerbung von irgendwelchen Waren und Dienstleistungen verwendet worden ist. Also wir hatten ja beim Landgericht Köln zum Beispiel den Fall, dass diese Fototapete für ein Hotelzimmer verwendet wurde.
Das war gewerblich. Das war ein Hotelzimmer und da war die Tapete im Hintergrund zu sehen in einem Internetangebot, wo man die Hotelzimmer sehen konnte.
Sozusagen. Genau, das Hotelzimmer auch buchen konnte. Genau, und da wurden halt Bilder oder in anderen Fällen auch Videos von diesen Räumlichkeiten, wo man diese Tapete dann im Hintergrund sieht, dann im Internet öffentlich gemacht. Und genau in dem Fall waren es halt immer gewerbliche Nutzungen, aber wir hatten auch schon in den damaligen Fällen gesagt, das hat durchaus auch Relevanz für den privaten Bereich, weil ja Urheberrechtsverletzungen kann man auch privat begehen. Und auch, ich sag mal, wenn ich jetzt, also es gibt verschiedene sehr praxisrelevante Fallkonstellationen, die man sich vorstellen kann, auch der Influencer, der in seinem Wohnzimmer irgendwelche Infos aufnimmt, im Hintergrund ist die Tapete zu sehen und es wird in Social Media veröffentlicht, ist das genauso relevant.
Einschlägig, der Fall. Ne? Und es war jetzt auch irgendwie, ich weiß gar nicht, bei den Köln-Fall hatten wir, glaube ich, detaillierter besprochen.
Den Köln-Fall haben wir relativ detailliert besprochen. Da gehe ich auch gleich nochmal so ein bisschen drauf. Also ich werde gleich nochmal kurz erklären, was hat Landgericht Köln gesagt, was hat Landgericht Düsseldorf gesagt.
Und es war jetzt bei den Tapeten jetzt auch nicht überaus spektakulär, ne, sondern es war irgendwie eine Tulpe oder eine Blume oder irgendwas, ne? Also ist jetzt nicht total wahnsinnig gewesen,
liegt aber es waren
so im Auge des Betrachters, aber es waren jetzt doch relativ typische Motive, die man mal so hat, ne? Nicht das
Das stimmt, das stimmt. Genau, der BGH hatte hier gleich drei Fälle zu bearbeiten. Ich gebe mal einen ganz kurzen Überblick über die Fallkonstellation, die wir hier hatten, die aber auch wiederum alle sehr ähnlich waren. Im ersten Fall war die Beklagte eine selbstständige Beraterin. Ich glaube, es war irgendwie im Wellnessbereich oder Yoga oder irgendwie sowas in die Richtung. Und die hat in dem Raum Videobeiträge gefertigt und bei Facebook eingestellt, hat halt dann aber ihre eigentlichen Dienstleistungen damit beworben. Der zweite Fall, da wurde die Fototapete im Gastronomiebetrieb eines Tenniscenters angebracht und Fotos dieses Raumes wurden dann auf der Internetseite des Tenniscenters eingestellt. Und hier ist die Fallskonstellation ein bisschen besonders zu den anderen beiden. Da werden wir auch in dieser BGH-Entscheidung, wenn wir uns die Gründe angucken, da auch nochmal drauf eingehen. Diese Internetpräsenz des Tenniscenters hat eine Web- und Mediaagentur begleitet. Das war zufällig dann auch, wahrscheinlich nicht zufällig, aber es war die Ehefrau des Betreibers des Tenniscenters. Aber die hatte quasi den Auftrag, die Internetseite zu gestalten und hat dann auf ihrer Webseite als Referenzprojekt da auf dieses Tenniscenter verwiesen und da eben auch die Fotos des Raumes veröffentlicht, in dem diese Fototapete war. Also die Besonderheit des Falles ist dann natürlich im Verhältnis zu den anderen, dass hier jemand das Foto auf seiner Internetseite veröffentlicht hat, der diese Tapete nicht erworben hat und auch nicht in seinen Räumlichkeiten
hatte. Zwar natürlich so eine Verlinkung, aber
es wird als Referenzprojekt zwar hier auf diese Internetpräsenz hingewiesen, aber es ist dann der Nicht-Tapetenbesitzer und dem nicht diese Räumlichkeiten da gehören, in denen die Tapete drin sind, nutzt dann dieses Foto auf seiner Internetseite. Okay. Ja. Und die dritte Fallkonstellation, die war ähnlich wie beim Landgericht Köln, da war eine Fototapete im Hotelzimmer angebracht und die Fotos des Hotelzimmers wurden auf der Internetseite des Hotels zur Bewerbung der Hoteldienstleistungen veröffentlicht.
Und das sind die drei Fälle, über die der BGH jetzt, alles Düsseldorf, ne?
Genau, die waren alle ursprünglich Düsseldorf und sind zum BGH gekommen und die hatte der BGH also dann wirklich in einem Abwasch am gleichen Tag quasi auch verhandelt und entschieden. Genau, die Klägerin, das war jetzt, ich spreche von Klägerin, der Fotograf selber war nicht der Kläger, sondern der hatte seine Bildrechte inzwischen eine Bildrechteagentur eingebracht. Das war beim Landgericht Köln, bei der Landgericht Köln-Entscheidung war tatsächlich der Fotograf der Kläger, bei der Landgericht Düsseldorf-Entscheidung, die wir schon mal dargestellt haben, da gab es diese Bildrechteagentur schon, die wurde irgendwie später begründet und dann eingebracht und die hat dann quasi die Rechte des Fotografen hier geltend gemacht und er hat beanstandet, dass im Grunde diese Vervielfältigung und Veröffentlichung der Bilder, auf denen die Fototapete zu sehen ist, in diesen entsprechenden Fallkonstellationen, seine Urheberrechte verletzen würde. Und hat in den Fällen, also da ging es immer nur noch um Schadensersatzansprüche, aber nur um das mal einzuordnen, also ich kann mich erinnern, beim Landgericht Köln-Fall war es so, da wurde angegeben, die Tapete kostet irgendwie 13,50 Euro. Ich weiß nicht mehr, ob es dann eine Rolle war, die so viel kostete, aber das war im Grunde der Preis für die Tapete. Und jetzt wollte der Fotograf aber für diese Sondernutzung jeweils in den Konstellationen, wollte er dann zusätzliche Schadensersatz im Sinne einer entgangenen Lizenzvergütung haben und hat hier dann je nach Konstellation entweder 1.800 Euro oder 2.600 Euro als Schadensersatz verlangt dann von den entsprechenden Beklagten und zudem noch Abmahnkosten, die im Vorfeld entstanden sind. Das war dann einmal 670 Euro und einmal 750 Euro. Also ging es halt, ich sag mal, für den BGH-Fall jetzt nicht um extrem hohe Beträge, aber ich sag mal, wenn man natürlich jetzt vergleicht, ich kaufe die Tapete und denke, damit ist alles getan, dann ist natürlich so eine Schadensersatzforderung von 2.500 Euro, die er dann haben will, schon auch eine Menge. Genau, jetzt nochmal die unterschiedlichen Rechtsprechungen Landgericht Köln, Landgericht Düsseldorf. Also wir haben ja Düsseldorf nochmal aufgegriffen. Also Köln war ja relativ Also hatte ich zumindest damals festgestellt, das ist auch in einigen Massenmedien auch behandelt worden, dieser Fall, weil er doch für so ein bisschen Aufsehen gesorgt hat, weil er doch eine sehr hohe Relevanz hatte. Mhm. Und da ist erstmal diese Landgerichts Köln-Entscheidung aufgegriffen worden, weil das Landgericht Köln ja der Ansicht war, dass der Fotograf hier Recht hat.
Ja, das ist und eine Urheberrechtsverletzung.
Dass eine Urheberrechtsverletzung ist. Ne? Also er hat erst, also ich sag mal, da waren Landgericht Köln und Landgericht Düsseldorf auch noch übereinstimmend, dass sie gemeint haben, das Lichtbild genießt jetzt erstmal urheberrechtlichen Schutz. Mhm. Also das wurde jetzt nicht in Zweifel gestellt. Dann waren beide auch der Meinung, dass die Anfertigung dieser Fotos und Videos in den Räumlichkeiten, wo man diese Tapete dann doch recht prominent sieht, auch eine Vervielfältigung dieser Fotos und Videos bedeutet, was also eine Vervielfältigung eines urheberrechtsgeschützten Werkes ist, ein Tatbestand im Urheberrecht, genau. Und auch das zusätzliche Einstellen dann ins Internet eine öffentliche Zugänglichmachung dann auch ist. Und dass das zwei Handlungen sind, die urheberrechtlich, also wenn man ein urheberrechtsgeschütztes Werk vervielfältigt oder öffentlich zugänglich macht, dass das Handlungen sind, wo man dann entweder einen Rechtfertigungsgrund braucht. Also es gibt manche Rechtfertigungen, da kommt es auf die Zustimmung des Urhebers nicht an, oder ich brauche eine Zustimmung des Urhebers. Und da war auch schon beim Landgericht Köln die Frage, ist das durch den Kauf der Fototapete schon umfasst und gerechtfertigt? Und das Landgericht Köln hat hier die Meinung vertreten, nein, der Kauf deckt nur die bestimmungsgemäße Verwendung der Tapete ab und das bedeutet halt das Anbringen in den Raum und die Nutzung des Raums und vielleicht auch da mal eine Person durchzuführen. Aber die Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos dieses Raumes sei eine darüber hinausgehende Nutzung der Tapete und sei eben dadurch durch den Verkauf der Tapete nicht, also sei keine Zustimmung oder ein irgendwie geartetes Nutzungsrecht eingeräumt worden.
Also hat es so gesehen, dass der Käufer sich dann hätte darum bemühen müssen, wenn er weiß, er möchte das irgendwie für solche Zwecke verwenden, an den Hersteller ranzutreten und den Urheberrechtsinhaber in dem Fall und zu schauen, dass er diese Einwilligung bekäme.
Genau, und das Landgericht Köln hat sich dabei insbesondere auf den, da sind wir auch schon drauf eingegangen, auf den sogenannten Zweckübertragungsgrundsatz, der im Urheberrecht gilt, eingegangen. Und zwar besagt der und ist auch festgehalten oder wird auch einer gesetzlichen Vorschrift entnommen, dass der Urheber immer im Zweifel nur so viele Rechte einräumt an seinem Urheberrecht, wie es halt für den Vertragszweck erforderlich ist. Und da haben sie gesagt, okay, wenn ich eine Fototapete verkaufe, ist es für den Vertragszweck erforderlich, dass man die Tapete an die Wand anbringt, aber es ist nicht, also der Nutzer ist nicht darauf angewiesen, dass er auch noch Fotos davon macht und die im Internet veröffentlicht. Mhm. Und tatsächlich ist es auch so, dass dieser Zweckübertragungsgrundsatz wird schon auch üblicherweise als sehr urheberfreundlich ausgelegt und besagt halt eben, wenn jetzt quasi Nutzungsarten nicht ausdrücklich bestimmt sind, sind sie im Zweifel eher nicht eingeräumt und derjenige, der halt das Nutzungsrecht haben will, der muss halt eben auch darauf hinwirken, dass da eine Spezifizierung erfolgt und dann halt eben eher recht bestimmt geregelt wird, okay, das darf man auch für Vervielfältigung und öffentliche Zugänglichmachung benutzen.
Insofern formal.
Formal, also hatten wir auch damals schon diskutiert, dass das durchaus alles ganz gut nachvollziehbar ist. Was
nur das Ergebnis war irgendwie.
Das Ergebnis war irgendwie, irgendwie gefiel es einem nicht, aber man kam irgendwie nicht so, also hatte so den Eindruck, man kommt aus urheberrechtlichen Vorschriften nicht so richtig drum rum. Genau, dann gab es nämlich noch, es gibt noch diese Beiwerkklausel im Urheberrecht. Da ist tatsächlich tatsächlich so, dass wenn urheberrechtsgeschützte Werke in einem Bild so mehr oder weniger untergehen und am Rand noch dabei sind, man erkennt sie, aber man nimmt sie eigentlich nicht wahr. Mhm. Dann,
aber es passt halt auch nicht so recht, weil die Tapete schon relativ groß und prominent irgendwie im Bild war. Ne?
Ja, hat das EG Köln gesagt, okay, da ist es einfach kein Beiwerk auf den Fotos.
Passt leider nicht.
Und da war sich, genau, jetzt komme ich mal zum Landgericht Düsseldorf, da waren sich Köln und Düsseldorf auch relativ einig, dass diese Beiwerk, das Beiwerk da nicht zum Ziel führt. Also die Tapete war zu prominent immer in den Bildern und ich denke, das können wir hier in den Fallkonstellationen auch stellen.
Und wie hatte Düsseldorf das geregelt?
Genau, Düsseldorf hatte das so geregelt, dass sie gesagt haben, dass das Fotografieren von einer mit einer Fototapete dekorierten Räumlichkeit und das Hochladen solcher Fotos dann doch übliche Nutzungshandlungen seien, mit denen der Berechtigte, der das Bild im Grunde ohne Einschränkungen als Fototapete vermarkte, rechnen müsse. Und dass deshalb durch den Verkauf der Fototapete ohne, sag ich mal, Hinweis auf diese Einschränkung der Nutzung dann doch schlüssig bzw. konkludent eher zu erkennen geben würde, dass er mit entsprechenden Nutzungen auch einverstanden sei.
Also den Zweck etwas weiter gefasst, ja, bei der Zweckübertragung.
Ja, genau. Also so kann man es sehen, ja, genau. Ja. Und hatte auch da auf die Besonderheit auch dieser Konstellation der Tapete hingewiesen, dass die ja mit den Räumen fest verbunden seien, dass das eine vorherige Beseitigung, bevor man solche Fotos oder Videos macht, im Grunde ausgeschlossen ist. Und auch eine Unkenntlichmachung durch hintere Bearbeitung dann in zumindest in bestimmten Konstellationen auch zu seinem sehr verfremdeten und verzerrten Effekt führen würde. Also er hat das Beispiel aufgegriffen, dass doch der Eigentümer eines Cafés und Restaurants, der im Grunde seine Räume präsentiert durch das Retuschieren, ja im Grunde sich dem Vorwurf aussetzen würde. Er würde die Räume anders bewerben, als sie in der Realität aussehen würden.
Das ist auch ganz... nachvollziehbar
ist. Ist auch nachvollziehbar und hat gesagt, also aber man müsste jetzt nicht nur an gewerbliche Kunden denken, auch bei privaten sei es doch absolut vorhersehbar für den Verkäufer der Fototapete, dass man zum Beispiel bei privaten Feiern Fotos macht oder wenn man das Objekt weiterverkaufen will, also ich will ein Haus verkaufen oder eine Wohnung weiter vermieten oder wie auch immer, dass man Lichtbilder der Räumlichkeiten erstellt und diese dann im Grunde, also entweder im Fall, dass ich mal von privaten Feiern was veröffentlichen will, in sozialen Netzwerken veröffentlichen oder ich halt bei Weitervermietung in irgendwelchen Immobilienportalen und so weiter diese Fotos auch verwenden müsste. Also das sei doch eine klar vorhersehbare Nutzung. Und da hätte es aber der Fotograf in der Hand gehabt, beim Vertrieb der Tapete im Grunde auf ein entsprechendes Fotografierverbot hinzuweisen oder auf eine Notwendigkeit eines zusätzlichen Lizenzerwerbs hinzuweisen, was aber hier nicht getan hat. Also ging auch dahin, dass das Gericht gesagt hat, es hätte auch kein entsprechendes Lizenzangebot gegeben. Also der Fotograf hätte nicht gesagt, okay, die Tapete kostet 13,50 Euro und wer zusätzlich Bilder im Internet veröffentlicht, der muss dies und das zahlen. Also dieses Angebot gab es gar nicht zusätzlich. Und das Landgericht Düsseldorf war auch der Meinung, es sei auch nicht branchenüblich, dass dafür extra was gezahlt wird.
Habe ich jetzt auch noch nicht gesehen.
Sei nicht feststellbar. Und deshalb war das Landgericht Düsseldorf der Meinung, also wenn der Fotograf hier wirklich redlich handeln wollte, ne, also eben nicht gerade das ausnutzen wollte, sondern im Grunde hier redlich agiert, dann müsste man in seinem Verhalten doch eine konkludente Einräumung von Nutzungsrechten für solche Nutzungshandlungen, wie sie hier in Rede stehen, dann sehen müssen, weil, wie gesagt, wenn er sich redlich verhalten hätte, dann hätte er doch darauf hingewiesen, dass das nicht dabei ist und dass man dafür zusätzlich was bezahlen müsste. Hört sich jetzt
soweit, so gut.
Auch ganz schlüssig. Ja. So. Genau, zu den BGH-Entscheidungen ist es jetzt gekommen, weil der Fotograf sich hier mit der Rechtsprechung des Landgericht Düsseldorf nicht zufrieden geben wollte. Ne? Also es ist nicht so, dass irgendeiner da derjenigen, die in Köln verurteilt worden sind, sich dagegen gewehrt hätte, sondern der Fotograf hat sich hier gegen die Rechtsprechung des Landgericht Düsseldorf gewehrt. Ich meine auch immer mal beiläufig gelesen zu haben, dass Köln auch dann, also trotz der anderen Rechtsprechung von Düsseldorf, auch nie davon abgerückt ist von seiner Rechtsprechung. Also die diversen Entscheidungen, die in Köln entschieden worden sind, waren halt eben auch ähnlich wie die wir dargestellt haben.
Okay.
Und der, genau, Fotograf hat hier in drei Fällen gegen eine Entscheidung oder gegen drei Entscheidungen des Landgerichts Düsseldorf dann Revision beim BGH eingelegt. Also es war tatsächlich so, dass die Landgerichts Düsseldorf-Entscheidung war dann immer schon die Berufungsentscheidung. Also hier war also erste Instanz wegen des geringen Streitwerts dann US-Amtsgericht Düsseldorf und die zweite Instanz das Landgericht Düsseldorf. Und es ging halt eben um die Überprüfung der Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf. Da hat der Fotograf in der Revision dann geltend gemacht, dass er gesagt hat, also so eine konkludente Einräumung von Nutzungsrechten, von der hier das Landgericht Düsseldorf ausgegangen wäre, sei doch auf die Sachverhalte beschränkt, in denen der Urheber selbst durch Texte und Bilder, die er im Internet frei zugänglich öffentlich macht, aktiv in besonderem Maße sie dem tatsächlichen Zugriff und Nutzungshandlungen Dritter aussetzen würde. Also das ist wohl aus einer besonderen Rechtsprechung da resultieren, wo man halt von der konkludenten Einwilligung ausgegangen sind. Ich denke, da hat man so diese Fälle im Blick gehabt, wo, also es gibt ja manche Anbieter, die Fotos ins Internet stellen und die tatsächlich zur kostenlosen Nutzung auch anbieten und ohne große Hindernisse und dann manchmal hinterher den Trick wählen, dass man aber auf den Urheber hätte hinweisen müssen und daraus dann irgendeine Konstellation ziehen. Und er meint, dass das sei auf die Fälle beschränkt und da sei der Fall hier des Verkaufs einer Tapete doch etwas anders.
Ich meine, den Einwand bei der, also ich weiß ja vom Ergebnis her, dass es nicht durchgreifen wird, aber an dieser Konkludenz etwas zu zweifeln, ist jetzt auch erstmal gar nicht so abwegig, ne, weil man ja eigentlich schon irgendeinen Anknüpfungspunkt braucht, ne, um konkludentes Verhalten zu identifizieren und einfach nichts tun, so ungefähr, ist ja immer schwierig, dass man durch nichts tun konkludent irgendwas zustimmt oder was abgibt.
Ja. Ist schon sehr weitgehend.
Gar nicht so abwegig, das in Frage zu stellen. Ne?
Das ist schon sehr weitgehend und gerade auch hier, dann fasse ich mal den einen Punkt voraus, also gerade eben auch im Bereich des Urheberrechts, wo wir ja eigentlich im Gesetz diese genannte Zweckübertragungslehre zitiert haben, wo man sagte, also eigentlich im Zweifel bleibt immer mehr beim Urheber. Also im Zweifel gibt es eigentlich kein Nutzungsrecht. Ne? Und das hat im Grunde hier die Klägerin dann in der Revision auch nochmal insbesondere geltend gemacht, dass man sagt hat, hier haben wir diesen Rechtsgedanken im Urheberrecht, um den kommen wir eigentlich nicht drum rum. Und hat dazu dann noch als Argument gebracht, dass er meinte, also konkludente Einwilligung müsste man auch deshalb besonders zurückhaltend sein, weil es ja diese Beiwerkkonstellation im Urheberrecht gibt, die halt bestimmte Voraussetzungen hat, die hier nicht erfüllt sind. Also war im Grunde der Meinung, also hier, wir haben ja so eine Ausgleichssituation zwischen demjenigen, der ein Werk erworben hat und es eventuell als Teil eines größeren Bildes reproduziert. Und in dem Fall halt, wenn es aber unwesentliches Beiwerk ist, es dann auch ihm erlaubt ist. Also könnte man jetzt nicht einfach von der konkludenten Einwilligung ausgehen, wenn wir jetzt die Voraussetzung jetzt nicht erfüllt hätten. Da müsste man noch besonders zurückhaltend sein mit der konkludenten Einwilligung. Und dann hat er sich gegen die Vorhersehbarkeit auch damit gewehrt, dass er gesagt hat, ja, wir haben hier einen, also die Tapete wird ja nicht nur an gewerbliche Kunden vertrieben, wo es vielleicht vorhersehbar, ne, wenn er jetzt nur an Hotels und Restaurants vertreiben würde, dann sei ja vorhersehbar, dass die vielleicht auch Bilder veröffentlichen werden, aber so sei es ja nicht, es wäre auch an private Nutzer gerichtet. Und da wäre es, also da alle Möglichkeiten der Nutzung vorherzusehen und immer darauf hinzuweisen, der Private darf da nicht und der darf da nicht und der darf da nicht, sei auch schon eine Überforderung, sage ich mal, beim Vertrieb. Und dann könnte man aus dem bloßen Nicht-Hinweis jetzt auch nicht entnehmen, dass das dann schlüssig gebilligt hätte, halt diese Konstellation. Genau, und er meinte auch, der Urheber könne halt, also hat sich so ein bisschen dagegen gestellt, dass es branchenunüblich wäre, sondern er meint schon, das sei, also vernünftigerweise könnte der Urheber hier schon damit rechnen, dass er auch ein zusätzliches Geld dafür kriegt und dass derjenige, der die Fotos dann auch veröffentlicht, sich auch darum bemüht, diese Lizenzierung zu erreichen. So. Und dann war er noch der Meinung, es sei überdies auch unionsrechtswidrig, weil es gäbe, also über ein Unionsrecht, wo man innerhalb von Europa das Urheberrecht versucht zu vereinheitlichen, da sei schon auch der Grundsatz gewesen, dass halt eben die Nutzung des Urheberrechts schon von der Zustimmung des Urhebers abhängen würde und hier dann doch recht, ich sag mal, lapidar von einer impliziten Zustimmung auszugehen und quasi diese tatsächliche bewusste Zustimmung des Urhebers zu umgehen, würde auch unionsrechtswidrig sein, weil dieser Grundsatz, also des Zustimmungserfordernisses, der vom Unionsrecht auch vorgegeben wäre, würde doch damit ausgehöhlt werden. So, das waren die Argumente des Urhebers, mit denen der Verwertungsagentur, die der Urheber gegründet hat, mit denen sich jetzt der BGH befassen musste. Und der BGH hat auch erstmal, also an dieser Frage, dass das Lichtbild urheberrechtlichen Schutz genießt, dass sich die Anfertigung von Fotos und das Einstellen ins Internet um eine Vervielfältigung beziehungsweise öffentliche Zugänglichmachungshandlung handelt, die jetzt auch gerechtfertigt sein muss, hat der BGH jetzt auch keine Frage gelassen. Ja. Aber hat, genau, und ist dann eigentlich relativ bald auf das Problem oder das Thema der Einwilligung gesprungen. Also hat jetzt auch diese Beiwerkgeschichte da auch außen vor gelassen und sich die Frage gestellt, ob hier eine, ja, also die Urheberrechtsverletzung ausschließende Einwilligung vorliegt. Und hat da, und darauf kommt es tatsächlich gleich auch nochmal an, und das ist, finde ich, auch insgesamt ein interessanter Punkt, wo wir vielleicht auch gleich nochmal gemeinsam drüber diskutieren können, dass er gesagt hat, es gibt halt einerseits also ein Nutzungsrecht und oder eine schuldrechtliche Gestattung, also indem man im Rahmen eines Vertrages seinem, also dem Erwerber der Tapete ein Nutzungsrecht einräumt. Es gibt daneben aber auch die Einwilligung als bloß, ich sag mal, tatsächliches Einverständnis ohne irgendeinen Vertrag. Also der Urheber also sagt,
einseitig,
er ist damit
freigegeben oder aufgegeben. Einseitig freigegeben oder wie auch immer.
Und
der andere
ohne
muss es gar nicht annehmen. Er kann es einfach nutzen, wenn er möchte.
Genau, also das ist dann ohne Rechtsanspruch sozusagen, aber er erklärt sich damit einverstanden und das schließt dann im Grunde die rechtswidrige Handlung aus, also die Urheberrechtsverletzung als solche aus. Das ist sehr, sehr rechtstheoretisch, aber da, darauf hat sich der BGH erstmal versteift und hat gesagt, die, genau, wenn wir jetzt hier auf die Einwilligung gucken, da hat ja der Urheber das Argument gehabt, also das würde ja sowieso nur für die Fälle in Betracht kommen, wo er seine Bilder selber frei ins Internet stellt und frei zugänglich macht. Da sagte der BGH, es ist schon, das wäre ein sehr relevanter Gesichtspunkt, aber es ist jetzt auch nicht zwingend erforderlich, dass das so sein müsse. Genau, sondern dass, also für die Einwilligung, es kommt halt schon auf diesen objektiven Erklärungsgehalt seines Verhaltens an, ja, also ne, wie kann man das Verhalten als objektiver Dritter halt deuten? Und da sei doch maßgeblich, ob es sich bei dem, was jetzt im Grunde die Erwerber der Tapete damit gemacht haben, um übliche Nutzungshandlungen handelt, mit denen im Grunde der Berechtigte auch beim Verkauf der Tapete rechnen musste und dennoch halt eben es ohne Einschränkungen dann so in den Verkehr gebracht hat. Und hat zu dem Thema, also erstmal, also schließt jetzt im Grunde der Umstand, dass wir diese Beiwerkklausel haben, da aus, dass man von einer konkludenten Zustimmung ausgeht, hat er gesagt, das besteht grundsätzlich nebeneinander. Also ich sag, also die Rechtfertigungsgründe, das sind ja die Fälle, wo der Urheber gar nicht frei entscheiden kann. Also da kann er gar nicht drüber entscheiden, ob er das jetzt gestattet oder nicht gestattet. Und dass die Einwilligung steht daneben und es steht dem Urheber natürlich frei, dann noch mehr zu gewähren. Und also es fand der BGH jetzt nicht so überzeugend. Interessant wird's aber jetzt, wo es um den Punkt der diesen Zweckübertragungsgrundsatz geht. Ja, wo er
man meinen könnte, dass mehr übertragen wurde als notwendig.
Genau. Und da hat der BGH, und das fand ich jetzt also ganz interessant, sich dann tatsächlich von dieser Einräumung von Nutzungsrechten gelöst und hat gesagt, okay, also dieser Zweckübertragungsgrundsatz, der ist geregelt für die Einräumung von Nutzungsrechten. Also ein Vertrag, den im Grunde der Urheber mit dem entsprechend Nutzungsberechtigten schließt. Da sei die schlichte Einwilligung, die wir ja haben, aber ein anderer Fall. Und deshalb sei dieser Zweckübertragungsgrundsatz da gar nicht so anwendbar.
Okay.
So, sondern der würde nach allgemeinen schuldrechtlichen Gesichtspunkten zu beurteilen sein. Also da würde dann das Urheberrecht, was im Grunde nichts anderes vorgibt als diese also sehr restriktive Einräumung von Nutzungsrechten, sei hier auf den Fall dann gar nicht anwendbar. Okay. Und hat aber schon gesagt, dass natürlich bei der Frage, ob man jetzt dann von einer Einwilligung ausgehen könnte, wie die Umstände sind und wie naheliegend das ist, dass es halt so benutzt wird, also schon auch, also dieser Zweckübertragungsgrundsatz einen gewissen Einfluss auch auf die Einwilligung hat. Aber man könnte das jetzt nicht so, also im Sinne dieser, ich sag mal, harten Spezifizierungslast dann auslegen.
Okay.
So, und genau, der BGH hat deshalb dem Landgericht Düsseldorf da auch insoweit recht gegeben, dass er stark darauf abgestellt hat, dass der Zweck ja einer Fototapete sei, auch das dauerhaft mit dem Raum verbunden ist und den Raum zu dekorieren und dass das natürlich zwangsläufig auf Einfluss darauf hat, dass Fotografien auch von diesem Raum gefertigt werden müssen. Und da sei es im Grunde auch üblich, dass diese, dass das entsprechende Fotos dann auch ins Internet eingestellt werden, weil wenn man halt eben, wenn diese Räume, in diesen Räumen Aufnahmen gemacht werden, dann ist das quasi.
Die Sachen, die fest am Raum, mit dem Raum verbunden sind, sind da zwingend dann eben drauf,
ne? Genau.
Wenn man keinen großen Aufwand betreibt.
Genau. Und es sei eben gerade eben auch bei Cafés, Restaurants und Hotels, sei es halt vorhersehbar, dass da eine werbliche Verwendung erfolgen würde, und auch bei der privaten Nutzung sei es ohne weiteres vorhersehbar, also wie auch das LG Düsseldorf dann gesagt hat, dass Fotos von Feierlichkeiten oder Weitervermietung oder weitere Veräußerungen des Objekts dann gemacht und veröffentlicht werden. Genau, da kam es dem BGH dann auch nochmal drauf an, dass jetzt in allen Fällen es nicht so war, dass die Fototapete der primäre Zweck der Aufnahme waren. Also er hat dann schon deutlich gemacht,
dass wenn nicht die Fototapete einstellen, sondern das Zimmer.
Genau, also wenn man da jetzt besonders drauf eingegangen wäre, dann hätte es schon sein können, dass man es ein bisschen anders entschieden hätte, aber es war im Grunde wenn man jetzt in dem Raum überhaupt Aufnahmen machen will, war es quasi eine Notwendigkeit, dass die Tapete so erschiene, aber die sei jetzt nicht der primäre Zweck der Werbung gewesen. Mhm. Und falls es dann aber doch so wäre, dass quasi beiläufig die Fototapete auch die Attraktivität der Werbung erhöhe, dann sei es halt eben bloße Konsequenz dessen, dass man so eine Tapete nun mal in den Raum anbringt und mit ihm fest verbindet.
Ja. Das ist so ein Zweckbeiwerk sozusagen.
Ja. Genau. Und da hat der BGH gesagt, es ging nochmal auch um diese Frage, ist das jetzt in unionsrechtswidriger Weise, ist dann dieses Zustimmungserfordernis ausgehöhlt, hat er aber auch in der Konstellation nicht gesehen und auch sehr betont, dass es der Fotograf ja selbst in der Hand gehabt hätte, eine aus Sicht auch des BGHs aufdrängende Nutzung dann eben von vornherein zu untersagen oder ein spezielles Angebot dazu zu machen und im Grunde dann die Lizenzbedingungen halt hinreichend darzulegen, die man halt für diese besondere Nutzung hat. Ja. Mhm. Also hat jetzt der BGH im Grunde gesagt, dass also ihm kam es halt eben auch sehr stark darauf an, dass es halt ein doch eher, ich sag mal, widersprüchliches Verhalten des Fotografen wäre, dass er im Grunde in dem Rahmen, in dem jetzt auch der BGH diese Nutzung für vorhersehbar gehalten hat, beanstandet, ohne es halt eben beim Vertrieb der Tapete deutlich zu machen und darin dann im Grunde auch diese konkludente Einwilligung gesehen, ohne dass er darin jetzt eine Gestattung im Sinne eines Nutzungsrechts gesehen hat. Und ich finde das halt eben deshalb besonders interessant, weil natürlich die Frage, also wenn man jetzt betont, dass es gar kein Nutzungsrecht gibt und im Grunde auch kein einklagbares Recht für den entsprechenden Nutzer gibt, ob das dann nicht gleichzeitig auch bedeutet, dass man diese Einwilligung auch einfach widerrufen und beenden kann.
Eben, so. Weil das ist ja nicht so richtig, ne? Also es ist ja eine Art einseitige Erklärung vielleicht, ne? Oder wie auch immer man das
tatsächlich
einordnet als sui generis Tatbestand oder?
Ja, es ist einfach eine faktische, also es ist keine, also ich sag mal, also wir unterscheiden ja zwischen rechtsgeschäftlicher Erklärung und der bloßen Einwilligung. Auch da ist ja dann auch manchmal, also gibt's unterschiedliche Anforderungen und das ist im Grunde dieses tatsächliche Zugeständnis, ohne dass das halt einklagbar wäre. Aber dadurch natürlich schon die Frage, also wenn er jetzt die gleiche Konstellation hätte, ob er dann durch den ersten Hinweis, ich bin damit aber nicht einverstanden, zumindest ab da die Rechtswidrigkeit begründet.
Konkludentes Widerrufen der
Einwilligung. Ja, nicht nur konkludent, sondern vielleicht sogar explizit, genau.
Ja, man kann natürlich schon, oder hat schon das Gefühl, das ist so eine Art Kunstgriff, um aus der Sache rauszukommen, ne? Dass man da sagt, naja, es ist jetzt gar kein Vertrag und da ist diese Zweckübertragungslehre und alles, was da dran hängt, nicht anwendbar, sondern wir schaffen uns jetzt hier diese andere Interpretationsmöglichkeit, wo das alles nicht gilt und dann passt es. Das Gefühl bekommt man natürlich schon, wenn man das, oder also wenn ich das zumindest so höre, jetzt ad hoc. Es ist natürlich andererseits aber auch, das Ergebnis, was man irgendwo haben will, wenn man so möchte, ne?
Mein Eindruck ist, es war das Ergebnis, was man haben will und was ja uns beiden auch, glaube ich, ganz gut gefällt, so vom Ergebnis her. Aber was sich im Grunde rechtlich recht schwer begründen lässt und dann halt im Grunde dann so ein bisschen doch außerhalb des Urheberrechts mit dem strengen Zweckübertragungsgrundsatz gelöst wurde. Aber die Konsequenz dann vielleicht noch nicht so ganz klar ist. Also das Landgericht Düsseldorf habe ich eher so verstanden, dass im Grunde auch von einer konkludenten Einräumung eines Nutzungsrechts ausgehen. Und dann kann man da natürlich auch wieder reinlesen, dass das dann auch einen Anspruch gibt. gibt und das vielleicht auch nicht widerruflich ist. Aber bei der Einwilligung hätte ich jetzt das Gefühl, dann
könnten vielleicht noch rechtliche andere Probleme dran.
Ja, und hat der Fotograf es zumindest jetzt in der Hand, deutlich zu machen, dass er nicht einverstanden ist. Ja. Genau, das vielleicht jetzt auch nochmal, die Frage, ist es jetzt Nutzungsrecht oder Einwilligung, spielte nämlich auch bei dieser besonderen Fallkonstellation dann noch
einmal eine Rolle. Also mit der dritten Person, die beteiligt ist.
Mit der dritten Person, weil da hat nämlich das Landgericht Düsseldorf gemeint, dass, oder hat zumindest der Fotograf beanstandet, dass das Landgericht Düsseldorf der Meinung gewesen wäre, also hier war die Konstellation Betreiber des Tenniscenters, hat seiner Ehefrau, die diese Mediaagentur betreibt und den Internetauftritt für das Tenniscenter gemacht hat, ist das Landgericht Düsseldorf davon ausgegangen, der Ehemann hätte ein einfaches Nutzungsrecht an die Frau bzw. die Mediaagentur eingeräumt, das dann auch auf ihrer Seite zu veröffentlichen. Und da hat der Fotograf also in der Konstellation auch recht nachvollziehbar beanstandet, dass, also da sieht das Urheberrecht zum Beispiel wieder auch vor, dass ein Lizenznehmer, dass der im Grunde, also der ja dann hier das Tenniscenter wäre, dass der noch weitere Nutzungsrechte wieder unter Lizenzen erteilt, das ist nochmal strenger geregelt sozusagen, dass das einer besonderen Zustimmung bedarf. Und da hat er gesagt, also zumindest die hätte das ja quasi jetzt nicht machen dürfen, sondern nur der primäre Erwerber.
Zumal wenn es dann auch nicht so richtig ein Nutzungsrecht ist, was hat er dann übertragen? Also gilt dann die Einwilligung auch für sie irgendwie oder dann wird es natürlich schon so ein bisschen...
Genau. Aber da hat der BGH gesagt, also hat auch wieder gesagt, wir sind ja hier gar nicht im Bereich des Nutzungsrechts, sondern bei der Frage der faktischen Einwilligung. Und die müsste jetzt auch nicht wie jetzt quasi Verträge, die ja unter den Parteien irgendwie geschlossen werden müssen, müsste das jetzt quasi diese Einwilligung nicht unbedingt direkt gegenüber demjenigen, der quasi den Eingriff macht in das Urheberrecht, dann erklärt werden. Also da bräuchte man im Grunde keinen Zugang einer solchen Erklärung und sagte aber schon, also es ist aber, also auch dieser erklärte oder zumindest schlüssig erklärte Wille, der muss dann trotzdem irgendwie nach außen treten, also der rein subjektive Entscheidung, damit einverstanden zu sein, reicht dann nicht. Also wir brauchen schon irgendwas, wo jetzt im Grunde auch derjenige, die da genutzt hat, im Grunde auch also ihr klar gewesen sein muss, er willigt darin ein. Und da hat aber der BGH gesagt, da muss man halt im Grunde sich in die Rolle eines, sagen wir, verständigen, objektiven Dritten begeben, der in ihrer Situation ist. Und ob der jetzt im Grunde nach allgemeinen Grundsätzen davon ausgehen durfte, dass er das darf. Ja, und da hat im Grunde, also hat der BGH dann auch schon mal Fälle genannt, wo das eigentlich im Grunde ganz klar wäre. Also ich sag mal, zum Beispiel die gleiche Konstellation hat man bei einem Mieter einer Wohnung, der im Grunde die Wohnung weiter vermieten will, der die Tapete nicht gekauft und nicht selber angebracht hat. Der muss das irgendwie auch dürfen. Und auch die Erwerber der einer Wohnung und eines Hauses sind auch nicht die ursprünglichen Erwerber der Fototapete, sondern die erwerben dann das Haus selber, seien ja dann auch Dritte oder ein Makler, der sowas im Internet präsentiert und da sei doch dann auch relativ klar, da müsste auch, das sind dann Dritte, die auch mit umfasst wären. Und wobei ich jetzt sagen würde, die Fälle sind meines Erachtens deutlich klarer als der Fall jetzt der Frau, die hier das quasi als Referenzprojekt auch noch verwendet. Aber auch da war der BGH der Meinung, das ist noch im Bereich des Vorhersehbaren und durfte sie auch erwarten, dass das im Grunde eine Nutzungshandlung ist, die dann immer noch gedeckt wäre. Und hat es dann, und das war ganz interessant, das fand ich nämlich jetzt so ein bisschen lebensfremdere Annahme, das meinte der Fototapetenvertreiber hätte ja eine Urheberkennzeichnung auch auf diese Fototapete aufbringen können oder auch einen Vorbehalt aufbringen können, sodass es auch jedem Dritten, der jetzt nicht von ihnen direkt erwirbt, klar wäre, dass das verboten wäre, in der Nutzungsordnung. Aber also da war mir nicht so ganz klar, ob der BGH das jetzt sogar als Vorgabe genommen hätte. Also mal angenommen, die Fototapete wäre an den Erwerber mit einem entsprechenden Vorbehalt vertrieben worden und dann, der hätte jetzt klar sich nicht auf eine schlüssige Zustimmung berufen können. Ob dann aber der Dritte, der das auf der Tapete nicht direkt sehen kann, sich dann doch wieder auf diese konkludente Einwilligung berufen kann. Also so scheint es hier so ein bisschen durch, so nach dem Motto, wenn er es nicht direkt auf die Fototapete aufbringt, dann darf der Dritte auch davon ausgehen. Okay. Und das fand ich schon sehr, sehr weitgehend. Also da hätte ich jetzt gedacht, also wenn ich es beim Verkauf der Fototapete deutlich mache, dann sollte man diese konkludente Einwilligung ausschließen können. Aber dieses Aufbringen auf eine Fototapete macht ja die Fototapete wieder schwerer verkäuflich.
Wie du sagst, etwas lebensfremd bei dem Produkt vielleicht, ne? Oder irgendwie nicht ganz so einfach realisierbar irgendwie.
Ja. Mhm. Und dann haben wir schließlich noch die Frage des, also wenn jetzt das im Grunde alles, also eingewilligt ist sozusagen durch den Verkauf der Tapete, hätte dann zumindest der Verwerter denn auf, also oder der Nutzer dieser Fotos und Videos auf den Urheber angemessen hinweisen müssen, weil wir haben ja einerseits haben wir dieses Nutzungsrecht, was aber, wenn man Nutzungsrecht hat, nicht davon entbindet, dass der Urheber auch ein Recht darauf hat, als Urheber anerkannt zu werden und dass es halt zum Beispiel ganz üblich ist, dass man Quellennennungen macht, wenn man halt solche Sachen veröffentlicht. Und das kann ja durchaus daneben stehen. Also man könnte ja schon auf die Idee kommen, der hat zwar die Tapete vertrieben und man darf auch davon ausgehen, dass man die Tapete so nutzen darf, aber man müsste zumindest auf den Urheber der Tapete hinweisen. Und da hatte der BGH aber hat gesagt, okay, das gibt es erstmal, aber auch darauf kann man verzichten und hat im Grunde in dieser, also in dem Umstand auch hier, dass der Urheberhinweis nicht auf die Tapete aufgebracht worden wäre, auch einen schlüssigen Verzicht da drin gesehen, wo der Fotograf dann vielleicht aus meiner Sicht auch nicht ganz zu Unrecht beanstandet hat. Naja, dass er jetzt da nichts draufgebracht hat, bedeutet jetzt vielleicht, dass er gegen, also keine Einwände hat, wenn der Urheber bei Anbringen der Tapete nicht genannt wird. Also da würde ich auch sagen, wenn ich sie da nicht aufbringe, dann darf ich die Urheberkennzeichnung nicht auf die Tapete aufbringe. Dann muss ich auch nicht erwarten, dass jetzt quasi derjenige, der die Tapete an die Wand bringt, das macht.
Bei weiteren
Vervielfältigungen, wo es auch deutlich einfacher wäre, auf den Urheber hinzuweisen, da kann es nur sein, also das hat aber hier keine Rolle mehr gespielt, dass ich den gar nicht mehr ermitteln kann. Das wäre natürlich ein anderer, also wenn ich gar nicht weiß, wer der Urheber ist, da würde ich eine Schwierigkeit sehen. Aber jetzt zu sagen, dadurch, dass es nicht auf die Tapete aufgebracht wurde, hat man schließlich auch darauf verzichtet, bei anderen Verwertungen genannt zu werden, fand ich auch da etwas weitgehend. Aber auch das blieb dann letztlich vom BGH unbeanstandet, sodass wir halt in allen Fällen der BGH das Verhalten der Beklagten halt als gerechtfertigt durch eine schlüssige Einwilligung angesehen hat.
Interessante Lösung des BGH, würde ich sagen. Hätte ich jetzt so nicht beraten können.
Also es ist halt das, was einem, also ich sag mal, man hatte ja bei diesem Landgericht Köln-Fall so ein ungutes Gefühl, dass das nicht die richtige Entscheidung ist, aber es war trotzdem schwierig, da rechtlich ranzukommen.
Gesetzeslage, ne?
Genau, und jetzt wirkt es hier so ein bisschen nach einem rechtlichen Kunstgriff.
Ergebnis, was aber, wie gesagt, nachvollziehbar ist in Anbetracht der Realität einfach, ne? Also ich meine, so Sachen wie, wenn man jetzt eine Tapete kauft, ich meine, als Privatperson ist es ja auch nicht so ohne weiteres absehbar, ne? Ob man irgendwann mal vielleicht in 5 Jahren davon ein Foto machen will.
Ja.
Wie soll man sich das dann vorstellen, ne? Wenn man dann in 5 Jahren jetzt dann sein Zimmer ins Internet bringen will, weil man das Zimmer vermietet, dann muss man sich darum, zu dem Zeitpunkt dann darum kümmern, irgendwie ein Einverständnis einzuholen. Das ist natürlich so alles nicht ganz realisierbar im normalen Leben, ne?
Also eigentlich wäre es fast sinnvoll, man hätte dafür einen Rechtfertigungsgrund, wo es auf den Willen des Urhebers gar nicht ankommt. Ich meine, den jetzt natürlich zu formulieren ist nicht so einfach, aber da hatte ja das Landgericht Düsseldorf hatte sich ja da an so einem anderen Rechtfertigungsgrund, dieser Panoramafreiheit da orientiert und das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Also Panoramafreiheit wenn man urheberrechtsgeschützte Werke an öffentlichen Plätzen hat und macht dann von diesen Plätzen Fotos und hat die dahinter, sind die auch nicht nur Beiwerk. Dafür brauchte man tatsächlich auch zusätzlichen Rechtfertigungsgrund. Also kann der Urheber nicht bestimmen, also er kann das nicht unterbinden und untersagen. Und so wäre es vielleicht auch sinnvoll in diesen Fällen. Aber da das fehlt, hat man jetzt so quasi über diese konkludente Einwilligung gelöst. Und wie gesagt, meines Erachtens immer noch mit den offenen Fragen.
Für immer und ewig.
Ja, genau. Kann der Fotograf jetzt, indem er explizit seine eventuell konkludent erteilte Einwilligung widerruft und es ja keinen Rechtsanspruch gibt des Nutzers, zumindest ab da die weitere Nutzung unterbinden.
Es ist jetzt erstmal temporär gelöst.
Genau, der andere Lösung ist natürlich, ist jetzt tatsächlich wichtig, im Rahmen des Vertriebs der Tapete deutlich zu machen, aber das kann natürlich dann schon ein Nachteil im Hinblick auf den Vertrieb der Tapete bedeuten, weil da hat auch der einen Vorteil, der die Tapete gleich mit diesen ganzen Rechten verkauft. Mhm. Aber gut, man kann ja auch überlegen, unterschiedliche Preise zu machen, also mit den Rechten zusätzlich. Ja. Aber da ist halt natürlich auch immer wieder die Frage, also was bedeutet das jetzt quasi, also wie deutlich muss dann auf der Tapete selber noch der Hinweis sein, damit das dann auch am Ende nicht eine konkludente Zustimmung für Nichterwerber der Tapete bedeutet. Ne? Also alles noch ein bisschen, also die Fragen sind vielleicht noch so ein bisschen offen, aber der Fall hier in der Konstellation, wie wir sie ja haben, ist dann doch sehr, sehr eindeutig gelöst.
Ja.
Und man muss natürlich vorsichtig sein, also man kann es jetzt nicht auf alle Fälle übertragen, indem man jetzt irgendein Gemälde zum Beispiel in dem Raum hat, was man ja leichter abhängen kann. Also es war schon diese feste Verbindung der Tapete mit dem Raum, war für den BGA schon sehr entscheidend.
Sache irgendwie, ne? Also nicht Entwarnung für jegliche Hintergrundmotive, sondern nur Entwarnung für alle Tapetenliebhaber, die gerne ihr Zimmer ins Internet stellen oder ähnliches.
Genau, also die müssen die Tapete nicht abhängen dafür.
Genau. Ja, ich meine, in gewisser Weise ist es natürlich auch wieder ein Ausfluss von auch neueren Technologien, ne, die mit Gesetzen zusammen oder kollidieren im Sinne von, ich meine, auch damals wäre es möglich gewesen, eine Tapete da zu haben und ein Foto zu machen und das kommt dann in die Zeitung. Aber gerade halt die Internet und Videos und Informationen auf einfache Weise an viele Leute teilen, hat ja hier auch so einen gewissen Einfluss, der das ganze Problem erst so wirklich virulent macht, ne, und dass man davon mitbekommt als Urheberrechtsinhaber, wo man schauen muss, wie man die Gesetze im Einklang mit solchen Entwicklungen bringt. Ne?
Ja, und da fehlt, wie gesagt, ich würde sagen, da fehlt eigentlich wahrscheinlich ein Rechtfertigungsgrund, der
also eine der dieses, kleine Gesetzesänderung würde es manchmal dann einfacher machen.
Ja, genau.
Ja, das stimmt. Ja, besten Dank für das Update zu diesen drei Entscheidungen waren es jetzt. Ne? Dann würde ich sagen, da erstmal Entwarnung für ähnlich gelagerte Fälle oder zumindest genau diese Fälle. Ja. Bei ähnlichen Fällen müssen wir dann noch schauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns und hören uns vor allem demnächst wieder.
Genau. Bis dahin. Auf Wiederhören.
Rechtlich im Bilde und gut unterhalten sein. Unter kohaus-florak.de/blog.